One-on-Ones Spezial. Herzlich willkommen zum allerersten Leben führen Spezial. Die Idee dieses Spezials ist es, Ihnen ein Thema, dieses Mal One-on-Ones, in einer Stunde einmal komplett zu erklären. Ich werde anfangen mit dem, worum geht's eigentlich? Was ist das, was mit einem One-on-One erzielt werden soll oder erzeugt werden soll? Dann gehen wir durch die Technik der One-on-Ones. Und ja, am Ende bespreche ich dann mit Ihnen auch noch ein paar How-Tos, also ein paar gute Ideen, die sich bei mir als wirklich wirksam herausgestellt haben. Also eine komplette Stunde für ein einziges Thema. Lassen Sie mich bei dem Thema ganz weit vorne anfangen. Wir sind Führungskräfte. Das heißt, wir machen nur noch weniger oder überhaupt keine Fachaufgaben mehr. Das machen unsere Mannschaften, unsere Mitarbeiter. Der Auftrag einer Führungskraft oder auch eines Managers ist es eben nicht mehr Fachaufgaben zu machen, sondern die Mannschaft zu führen, die Arbeit zu organisieren, uns um die Firma zu kümmern, um die Abteilung und um die Organisation zu kümmern. Die Fachaufgaben werden also von unseren Mannschaften ausgeführt, von unseren Mitarbeitern. So, und das führt jetzt dazu, dass gerade junge Führungskräfte in so einen kleinen Konflikt kommen, den vielleicht die erfahrenen Führungskräfte gar nicht mehr merken. Und zwar tut sich hier ein Kontrollverlust auf. Kontrollverlust, wenn ich die Sachen vorher selber gemacht habe und sie jetzt eben nicht mehr selber mache, sondern an meine Mitarbeiter weitergebe oder die delegiere, ja, dann kann ich ja nicht mehr exakt en Detail sehen, was da nun wirklich getan wird und wie abgeliefert wird. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mit diesem Kontrollverlust umzugehen. Also erstmal, wir können natürlich den Kontrollverlust vermeiden, indem wir glauben, dass wir sowohl führen als auch facharbeiten können. Das ist kein Weg in den Erfolg, weil sie so schlicht, ja, so skalieren sie nicht, weil sie sind halt eine Person und dazu jetzt, also zu dieser Fachaufgabe, auch noch Führungsaufgaben drauf zu tun, das funktioniert nicht. Sowas ist kein Weg zum Erfolg. So, das heißt also, es gibt einen Kontrollverlust, der ist so, und mit dem können wir auf zwei Arten umgehen. Die erste Art ist, dass wir einfach die Kontrolle erhöhen. Das heißt, alles, was unsere Leute machen, muss irgendwie über unsere Schreibtische. Egal, was die tun, jede kleine Kleinigkeit, jede Entscheidung, das muss irgendwie zu mir. Ich baue dann ganz viele Kontrollschleifen ein und kann dann hoffentlich irgendwie so diesen Kontrollverlust ein bisschen kompensieren. So, und Sie hören es schon, das ist natürlich riesig viel Arbeit. Ich kann das auch sehen da draußen. Leider machen das immer noch ganz viele Führungskräfte so. Zugegebenermaßen entweder ältere Führungskräfte oder sehr unerfahrene Führungskräfte. Bei den beiden kann ich dieses Kompensieren des Kontrollverlustes durch immer stärkere Kontrollmechanismen beobachten. So. Dieses Kontrollieren an sich ist erstmal wieder ein riesengroßer Aufwand. Das heißt, das ist nicht nur ein Aufwand, den die Führungskraft leisten muss, sondern das ist auch ein Aufwand, den die Führungskraft der Organisation zusätzlich aufbürdet. Das heißt also, eine gewisse Zeit oder je mehr Kontrolle da ist, desto mehr müssen die Mitarbeiter oder können die Mitarbeiter eben nicht mehr fachlich arbeiten, sondern müssen sich auf die Erfüllung der Kontrollanforderungen einlassen. Und das kostet halt Zeit. Und Zeit ist Geld und das ist manchen witzigerweise immer noch nicht so ganz klar. So, wenn ich also meine Mitarbeiter zwinge, dies und das und jenes in tausenden von Reports und so weiter und so fort zu schreiben, dann kostet das Zeit, dann ist das teuer. Und ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, den haben Sie direkt im Kopf gehabt, als ich sagte, wir erhöhen einfach den Level an Kontrolle, ist, so, es ist ja eine maximale Demotivation. Weil in Kontrolle schwingt immer mit, ich vertraue dir nicht. Und je mehr ich in Kontrolle dieser Organisation aufbürde, aufhalse, desto mehr fühlen sich die Leute natürlich gegängelt und schikaniert. Ein riesengroßer Grund, warum so viele SAP-Projekte vor die Wand fahren, ist, dass diese Führungskräfte, die das Ganze dann zu verantworten haben, in diese Sachen eben nicht nur die Prozessoptimierung reinpacken, sondern dass die an 1000 Stellen noch 1000 Kontrollmöglichkeiten eintragen. Auf einmal muss jeder irgendwelche Zeiten irgendwo reintragen, auf einmal werden sämtliche Prozesszeiten gemessen, jeder muss sich für alles Mögliche rechtfertigen. Ein Riesengrund, warum eben solche Projekte schiefgehen, ist einfach, weil sich die Mitarbeiter gegängelt fühlen. Und auf sowas da hat keiner Bock drauf, um mal Klartext zu sprechen. So, also, Version 1, Kontrollverlust durch erhöhte Kontrolle ausgleichen, ist es nicht. Das ist teuer, ineffektiv und es macht unsere Mannschaften wuschelig. Das ist die Motivation par excellence. Die andere Möglichkeit liegt quasi auf der Hand, ich hatte sie angedeutet, ist, wir vertrauen unseren Leuten einfach. Und ich weiß, und da bin ich sehr dankbar für, dass es bei meinen Hörern gar nicht so schräg ankommt. Ich selber habe schon Chefs gehabt, für die war das undenkbar, wie meinen Mitarbeitern trauen. Ich muss sie doch kontrollieren, sonst machen die doch nichts. Das ist eine Frage vom Weltbild, vom Menschenbild. Mein Podcast heißt nicht umsonst Leben-Führen, weil ich glaube, dass diese Sachen zusammengehören. Und Menschen, die grundsätzlich nicht vertrauen können, die können natürlich auch als Führungskräfte nicht vertrauen und umgekehrt. So, schauen wir uns Vertrauen mal an. Was meine ich mit Vertrauen? Zunächst mal sitzt das auf einem gewissen Menschenbild. Und zwar ist mein Menschenbild geht so, dass ich glaube, dass jeder Mensch erschaffen will. Jeder ist ein Schöpfer, eine Schöpferin. Und jeder möchte diesen inneren Drang zum Erschaffen, zum Kreieren, zum Beitragen ausleben. Und jetzt haben wir in Firmen hätten theoretisch die großartige Möglichkeit, Leuten Spielfelder anzubieten, wo sie diesen inneren Drang ausleben können. Ja, oder halt auch nicht. Das bleibt dann der Firma überlassen. Wenn wir uns anschauen, was unsere Mitarbeiter in der Freizeit leisten und erreichen, dann ist es ja Nonsens zu sagen, Mitarbeiter sind oder Menschen sind per se faul und machen nichts. Und sobald sich der Chef mit der Peitsche umdreht, fallen die direkt in Tiefschlaf. Das ist ja Quatsch. Selbst die Mitarbeiter, von denen die Vorgesetzten sagen, dass die hier nicht mehr mitmachen wollen, die haben gekündigt. Gucken Sie mal, was die Leute in ihrer Freizeit anstellen. Die sind Vorsitzende in irgendwelchen Schrebergartengärtenvereinen und ich meine den nicht despektierlich. Die machen in ihrer Freizeit, leben die halt einfach diese uns alle innen wohnende Kreativität aus. So, meine Idee ist, dass wir ein Klima schaffen sollen, in dem die Mitarbeiter, in dem die Menschen einfach bei uns diese Kreativität ausleben können. Das macht zum einen mehr Spaß und zum anderen werden sie dadurch wertvoller und verdienen mehr Geld. Super. Wenn ich auf so einem Weltbild unterwegs bin, dass ich eben nicht unterstelle, dass es alles faule Banditen sind, die mich nur beklauen wollen, sondern wenn ich ein Weltbild habe, welches den Menschen zugewandt ist, welches davon ausgeht, dass Menschen leisten wollen, dann kann ich vertrauen. Dann kann ich Vertrauen aufbauen. Das dauert eine Zeit, das weiß ich. Und genau darum geht es jetzt hier. Das, worüber wir jetzt sprechen, zielt darauf ab, Vertrauen zu unseren Mitarbeitern aufzubauen. Das fängt selbstverständlich mit dem ersten Schritt der Führungskraft von uns an. Wir können nicht sagen, ihr vertraut mir jetzt mal. So quasi Vertrauen per Anweisung, habe ich auch schon gehört. Gibt es tatsächlich Leute, die das glauben. Die müssen mir doch mal vertrauen. Nein, lieber Mitarbeiter, lieber Chef, das müssen sie überhaupt nicht. Wir machen den ersten Schritt. Vertrauen ist nicht blind, sondern Vertrauen zu unseren Mitarbeitern muss so gespielt werden wie Vertrauen zu den eigenen Kindern, wenn sie welche haben. Klare Regeln aufstellen, klar sagen, innerhalb dieser Regeln darfst du tun, was du magst, bitteschön. Ich habe ein sehr scharfes Auge auf die Regeln und es gibt keinen Regelübertritt. Dann wird sanktioniert. Und damit fangen wir nicht an, sondern wir stecken das Feld ab und sagen so, guck, das ist das Spielfeld, was ich dir aufmache, in dem kannst du dich bewegen. Und natürlich, die Grenzen dieses Spielfeldes werden immer weiter und zwar mit steigendem Vertrauen. Je mehr ich meinen Mitarbeitern vertraue, und das spielt jetzt auch bei den Kindern, je mehr ich meinen Kindern vertraue, desto weiter kann ich die Grenzen setzen. Das hängt natürlich erst im Kleinen an und wird dann immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. So, und wem das mit dem Vertrauen immer noch so ein bisschen suspekt ist, dem gebe ich noch eine andere Dimension da rein. Und zwar Kreativität. Wenn wir unseren Leuten vertrauen und wenn wir unseren Leuten sagen, pass auf, hier ist die Aufgabe und das sind die Grenzen. In diesen Grenzen darfst du frei entscheiden. Ich werde dich, egal was du darin entscheidest, ich werde dich dafür nicht in irgendeiner Form schief angucken. Dann müssen wir uns auf einmal nicht mehr um den Weg kümmern. Sondern dann sind wir genau an dem Punkt, den ich immer wieder erzähle, lass den Mitarbeiter die Jobs machen. Unsere Jobs als Vorgesetzte sind es, die Ziele klar zu machen. Und zu erklären, warum wir die Ziele erreichen wollen. Und dann haben wir unsere Fachleute. Wir bezahlen unsere Fachleute. Wir sind ja umgeben von guten Mitarbeitern. Ja, sonst wären es nicht unsere Mitarbeiter. So, wenn ich dem Mitarbeiter vertraue und sage, hier, bitteschön, das ist die Aufgabe, das ist das Spielfeld, das ist dein Freiheitsgrad, das sind deine Freiheitsgrade. Viel Spaß, hau rein und sag mir Bescheid, wie es gelaufen ist. Dann ist der Mitarbeiter auf einmal, fühlt sich ernst genommen, dann wird der auch in die kreative Ausführung, in die Planung dieser Lösung gehen. Und sehr, sehr, sehr oft, also zumindest ist meine Erfahrung, kommen da Lösungswege raus, die, es tut mir immer sehr leid, aber die sind besser als die, die mir eingefallen wären. Und ernsthaft, dafür habe ich meine Leute. So, Kontrollverlust können wir kompensieren, entweder dadurch, dass wir die Kontrollmechanismen hochfahren oder dass wir anfangen, unseren Mitarbeitern zu vertrauen. Ich bin an der Stelle sehr, sehr, sehr platt, sehr, sehr, sehr einfach unterwegs. Für mich ist Führung Kontrollverlust, der durch Vertrauen kompensiert wird. Und wenn wir den, wenn wir an dem Punkt gemeinsam schon angekommen sind, dass wir sagen, ja, es macht Sinn, ich als Führungskraft will meinen Mannschaften vertrauen, weil das für mich der Weg ist, wie ich nach vorne gehen kann, dann spare ich mir diesen ganzen Zauber mit überflüssiger Kontrolle, damit spare ich mir Zeit, damit spare ich der Organisation jede Menge Geld und damit nerve ich meine Mitarbeiter nicht, damit demotiviere ich meine Mitarbeiter nicht. Deswegen möchte ich meinen Leuten vertrauen, ich möchte die, um den Begriff mal zu nutzen, empowern, ich möchte quasi die Kreativität, die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter, ja, rauskitzeln. Das ist das, was ich haben will. Dann ist ja jetzt die Frage, wie geht denn Vertrauen? Also, wie schaffen wir Vertrauen? Und da gucken wir uns das Vertrauen bilden quasi mal im ja, wirklichen Leben an. Wie geht's denn? Wenn sich zwei Menschen vertrauen wollen, dann erfordert das Interaktion miteinander. Kommunikation. Und jetzt ist quasi ganz klar, wenn ich mit einem Menschen einmal im Jahr kommuniziere, dann wird sich da lange nicht so schnell so gutes Vertrauen aufbauen, wenn überhaupt, als wenn ich mit jemandem einmal am Tag kommuniziere. Sie kennen das vielleicht vom neuen Sportverein, wo Sie jeden einmal die Woche da sind und 2 Stunden mit den anderen irgendeinen Sport machen. Das heißt, Sie sehen diese Leute regelmäßig. Und ich spreche jetzt von Sport, wo eine gewisse Art von Interaktion zwischen den Teilnehmern dabei ist. Also nicht alle gehen in den gleichen Kurs, sprechen nicht miteinander und sind nach 2 Stunden im gemeinsamen Raum alle furchtbar schwitzig. Nur keiner hat miteinander geredet. Sowas meine ich nicht, sondern ich meine irgendeinen Mannschaftssport, wo während gesportet wird, also in diesen 2 Stunden, schon eine Interaktion zwischen den Menschen passiert. So, was Sie da oft beobachten können oder eigentlich immer beobachten können, ist, dass da sehr, sehr, sehr schnell, ich bin mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig, ich nehme ihn trotzdem, sowas wie Freundschaften entstehen. Also jetzt nicht tiefe, innige Freundschaften, nur da entsteht das, was wir Vertrauen nennen. Weil einfach, also auch da, ne, nicht immer, ist schon klar, nur sowas passiert da sehr, sehr, sehr häufig, sehr, sehr, sehr viel schneller als ja mit Leuten, die ich, weiß ich nicht, einmal im Monat, einmal im halben Jahr sehe oder irgendwie sowas. So Leute, die ich auf dem Campingplatz mal eine Woche sehe und dann wieder ein Jahr nicht. Also zusammenfassend, Vertrauen geht, wenn wir mit Leuten regelmäßige Kommunikation haben und wenn wir mit Leuten regelmäßige Kommunikation haben, die die wertvoll finden. Ich lasse den Augenblick schwingen. Die Kommunikation muss vom anderen als wertvoll erachtet werden. Was meine ich damit? Ganz viele Vorgesetzte sagen mir, ich kommuniziere regelmäßig mit meinen Mitarbeitern. Und dann höre ich mir das an und dann ist das frontal. Das heißt, das ist Sender-Empfänger. Der Vorgesetzte sendet eine halbe Stunde lang, dann ist das Teammeeting vorbei, alle stehen auf und gehen. Sowas meine ich nicht mit Kommunikation. Das ist keine Interaktion, das ist Frontalbeschallung. Beobachten Sie sich einfach mal selber und schauen Sie mal drauf, was sind die Gespräche, wo Sie richtig Spaß dran haben, wo Sie sich drauf freuen, ja, und was sind die anderen? Und die Gespräche, auf die Sie, also die Arten der Kommunikation, auf die Sie sich freuen, sind üblicherweise die, wo Sie interessante Informationen hören, das ist der eine Teil, und der andere Teil, wo Sie eine Teilhabe an der Kommunikation haben. Deswegen wird ja Schule und Universität als so wahnsinnig langweilig wahrgenommen, weil das einfach nur frontal ist. Und manchmal ist es auch schlicht nicht wertvoll. Also ich meine jetzt nicht, dass der Inhalt nicht wertvoll ist, es ist nur, es erzählt den Leuten, die das lernen müssen, keiner, wozu sie das jetzt wissen müssen. Also wenn ich an Physik 1 denke, da hat mir auch keiner erzählt, wozu ich das hätte wissen sollen. Jetzt weiß ich, wie schnell eine Kugel eine schräge Bahn runterrollt. Total unnützes Wissen. Ja, alles gut, habe ich verstanden. Also Kommunikation, wertvolle Kommunikation für beide Teilnehmer. So, jetzt wieder zurück in den Berufskontext. Ich will ja keine Freundschaft mit meinen Mitarbeitern erzeugen. Der ist auch wichtig. Ich will eine, nennen wir es Geschäftsbeziehung mit meinen Mitarbeitern haben. Ich will eine vertrauensvolle Beziehung mit meinen Mitarbeitern haben. Und das ist noch was anderes als eine Freundschaft. Weil jetzt ist auch der Unterschied zum Sportverein von vorhin. Wenn mir im Sportverein die Nasen nicht passen, gehe ich halt. Das ist im Beruf nicht ganz so einfach. Und andersrum, wenn mir als Vorgesetzter mal die Nasen meiner Mitarbeiter nicht passen, dann ist das auch nicht so einfach, wie sich das manchmal, also auch in deutschen Gazetten so lesen lässt. Ich kann nicht einfach beigehen und sagen, 1, 2, 3, ich schmeiße dich jetzt raus. So, das wissen wir alle. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, dass wir eine stabile Beziehung zu unseren Mitarbeitern herstellen, die, wo klar ist, wir sprechen über Business. Das heißt, wir müssen nicht dick Freundschaft sein. Kann passieren, da bin ich nicht gegen, nur das ist nicht das Ziel. Und im Rahmen dieser Businessbeziehung vertrauen wir einander. Ich vertraue meinen Mitarbeitern und meine Mitarbeiter im Umkehrschluss vertrauen dann auch mir. Jetzt stellt sich die Frage, wie kriege ich denn raus, ob ich diesen Zustand erreicht habe? Also, wie kriege ich raus, dass ich eine vernünftig funktionierende Beziehung und eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen Mitarbeitern habe? Und die Antwort ist sehr platt. Zum einen, Sie merken das. Wir alle haben ja eine Empathie, wir alle haben ja eine Antenne für Beziehungen. Und ich glaube, gerade Führungskräfte müssen in besonderem Maße eine gewisse Art von Empathie haben, weil, ich habe das mehrfach gesagt, Führung funktioniert darüber, dass sie Mitarbeiter lieben, dass sie Menschen lieben und dass sie da sehr aufgeschlossen sind. Wenn sie das sind, dann merken sie, ob das jetzt eine gut funktionierende Beziehung ist oder nicht. Natürlich können Mitarbeiter schauspielen. Nur die allerwenigsten Mitarbeiter können glaubhaft eine längere Zeit schauspielen. So, das heißt also, wie kriege ich raus, ob meine Mitarbeiter mir vertrauen, ich meinen Mitarbeiter vertraue? Ob sie vertrauen, wissen sie selber. Ob die Mitarbeiter ihnen vertrauen, das kriegen sie gefühlt, ob diese Beziehung da ist, das kriegen sie gefühlt. Und ein guter Indikator ist, sie werden nicht mehr überrascht. Was meine ich damit? Letztens sagte mir eine Führungskraft, die den Beruf gewechselt hat, dass das Kündigungsgespräch für den Chef eine totale Überraschung war. Das hat den kalt erwischt. Wo ich so dachte, wow, das erwischt den Chef kalt, dass der Mitarbeiter geht? Ich meine, echt jetzt? Wir wechseln ja unsere Jobs nicht wie die Klamotten, sondern wir wechseln unsere Jobs ja vielleicht so im Taktmaß von 5, 6, 7 Jahren, vielleicht mal 8. Aber auf gar keinen Fall wechselt jemand den Job, ohne dass vorher sichtbar ist, dass da was passiert. Das passiert ja nicht. So, vielleicht einen gebe ich, wenn jetzt irgendwer die 20 Millionen Lotto-Jackpot gewinnt und den ganzen Laden kauft und sagt, ab morgen bin ich weg. Irgendwie sowas. Ja, aber so im wirklichen Leben merkt, dass der Vorgesetzte, dass der Mitarbeiter unterwegs ist. Das war jetzt das Extrembeispiel. Andersrum auch. Der Mitarbeiter ist nicht mehr überrascht über die Zielerreichungsgespräche zum Beispiel. Der Mitarbeiter ist nicht mehr überrascht über Gehaltserhöhung oder nicht, weil der ist informiert. Sie sind nicht mehr überrascht, wenn der Mitarbeiter auf einmal eine Leistungsdelle hat, weil das Vertrauensverhältnis schon so gut ist, dass sie wissen, was da gerade los ist. Also ich meine es nicht unbedingt im Detail, nur sie haben das ja sehr oft, dass die Mitarbeiter haben natürlich ein Privatleben und da kann dann mal was schiefgehen und jetzt hängt der Mitarbeiter durch. So, wenn keine Beziehung da ist, weiß der Chef nicht, warum der Mitarbeiter auf einmal nicht mehr performt. Sobald eine Beziehung da ist, weiß der Chef, üblicherweise hat er eine Idee davon, was da gerade los ist und kann dann entsprechend handeln. Also, eine gute Beziehung zeichnet, können Sie beobachten, dadurch, dass Sie wenig bis keine Überraschungen mehr haben, sowohl der Mitarbeiter als auch Sie selber. So, ich glaube, das ist ein ganz gutes Kriterium. So, und wie tun wir es denn jetzt? Und da möchte ich Ihnen heute die Methode der One-on-Ones vorstellen, frei nach Mark Horstmann und Michael Azuen von managertools.com. Und zwar sagen die, diese ganzen Prinzipien, die ich jetzt gerade erläutert habe, die führen dazu, dass wir eine Methode entwickeln können. Wenn wir diese Methode abarbeiten und immer wieder durcharbeiten, dann kommt genau das raus. Und zwar haben die, und das, wenn ich Ihnen die Methode gleich vorstelle, das ist jetzt so schwierig nicht, die haben das mal in eine schöne Struktur gebracht. Ich bin großer Fan von Strukturen, deswegen möchte ich diese One-on-One-Idee mit Ihnen hier heute teilen. Die sagen, dieses Prinzip der One-on-Ones, was wir jetzt gleich besprechen werden, das ist ein lernbares Äquivalent dazu, dass es Menschen da draußen gibt, die das intuitiv machen. Manche von Ihnen werden sagen, wieso, wo ist jetzt das Problem? Natürlich habe ich Vertrauen zu meinen Mitarbeitern. Und wenn ich diese Leute frage, würden die uns nicht erklären können, wie sie es denn tun. Und deswegen ist die Idee der One-on-Ones, also diese Struktur der One-on-Ones, dafür gedacht, für Leute, die sagen, da geht vielleicht noch was Vertrauen zu und von meinen Mitarbeitern angeht. Und für die ist dieses, sie nennen es Teachable Equivalent, also dieses lehrbare Äquivalent zu dieser Gabe des Vertrauensbildens geschaffen worden. So, der Name One-on-One aus dem amerikanischen oder aus dem englischsprachigen Raum heißt im Prinzip übersetzt eins auf eins und das klingt ein bisschen seltsam. Und ich hatte dazu auch schon verschiedene Diskussionen, ob ich den Namen One-on-One beibehalten möchte, ob ich den nicht irgendwie anders nenne. Also wir hatten verschiedene Vorschläge. Ich habe auch eine ganze Handvoll Vorschläge bekommen. Das ging von Einzelgespräch los über Vier-Augen-Gespräch, Zeit für dich, Zeit für uns oder selbst die Übersetzung 1:1 war dabei. Das finde ich alles nicht so wahnsinnig gelungen. Dialog, Diskurs oder auch so fix. Und da habe ich dann, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich ersetze jetzt nicht ein englisches Wort durch ein französisches Wort. Deswegen bleibe ich bei dem Begriff One-on-Ones. Ich habe kein besseres gefunden bisher. So, ein One-on-One ist ein Gespräch mit unseren Mitarbeitern, eine halbe Stunde jede Woche nach einem Raster, was ich gleich erklären werde. Wenn Sie das einführen wollen, das, was ich Ihnen jetzt beschreibe, dann ist es ganz wichtig, dass Sie das nicht unbesprochen einführen. Folgendes passiert. Die normalen Mitarbeiter, und ich denke jetzt an eine Situation, dass Sie neu eine Abteilung übernehmen. Die normalen Mitarbeiter sprechen mit Ihren Chefs ausschließlich, wenn es Ärger gibt. Wenn Sie die jetzt einladen zu einem permanenten Gespräch, einmal die Woche, und da nichts zu sagen, dann kriegen die auf einmal Panik. Und das habe ich live gehabt. Erklären Sie denen, liebe Leute, das und das und das ist meine Idee, das und das und das will ich tun, gerne auch, das und das und das möchte ich mit euch ausprobieren. Sprechen Sie das, besprechen Sie das im Teammeeting offen durch, was die Intention vom One-on-One ist, genauso wie ich das Ihnen hier erklärt habe, und laden Sie dann ein. Das ist, die Mitarbeiter da draußen sind es zu meinem Entsetzen nicht gewohnt, regelmäßig mit ihren Vorgesetzten zu sprechen. By the way, eine Riesenlücke für uns, weil je wirksamer können wir werden. Also, vorher im Teammeeting besprechen, ankündigen und dann los. Und wenn Sie One-on-One üben wollen, dann machen Sie das erstmal 6 bis 8 Wochen mit Ihren besten 2, 3 Mitarbeitern. Mit den besten deswegen, weil mit denen haben Sie üblicherweise die besten Verhältnisse und da können Sie es ein bisschen üben. Oder erstmal nur mit einem, ist auch egal. Und wenn Sie dann so ein bisschen sattelfester sind, wenn Sie das mit dem dann offen gespielt haben, hier, pass auf, ich lerne gerade eine neue Methode, hilf mir mal dabei, wir machen jetzt das. Und wenn Sie das dann so 4, 5, 6, 7, 8 Wochen ausprobiert haben und sich dann sattelfest fühlen, dann tragen Sie das mal weiter in die Breite. Spielen Sie es ganz offen. So, und jetzt rein. Ein paar Prinzipien haben die One-on-Ones. Und zwar das einmal die Woche eine halbe Stunde mit jedem Ihrer Mitarbeiter. Wie gesagt, wie Sie da, dass Sie das zu Anfang ein bisschen mit weniger Leuten machen, habe ich gerade erklärt. Also nur Endstadium ist eine halbe Stunde jede Woche mit jedem Ihrer Mitarbeiter. Oh, großer Aufschrei. Ich habe 10 Leute, das sind ja 5 Stunden in jeder Woche, die dann weg sind. Nein, die sind nicht weg. Die kriegen Sie auf jeden Fall wieder. Weil, was hier passiert ist, wenn Sie Ihren Mitarbeitern ein Forum bieten, und ich gehe jetzt erstmal auf die Zeitschiene, wenn Sie Ihren Mitarbeiter ein Forum bieten und sagen, lieber Mitarbeiter, ich bin für dich da, du hast eine halbe Stunde mit mir, jede Woche, dann brauchen die Sie nicht mehr unter der Woche zu stören mit diesem ganzen Kleinkram, den Sie jetzt so haben. Sie laufen über den Gang und ich wette, dass jeder Ihrer Mitarbeiter irgendein Thema hat. Sie können üblicherweise, wenn Sie keine regelmäßige Gesprächszeit mit Ihren Mitarbeitern haben, so kann ich das zumindest beobachten, nehmen die Mitarbeiter jede Chance wahr, um mit dem Chef zu sprechen. Weil Sie wissen ja nicht, wann der wieder greifbar ist. Wenn Sie jetzt One-on-Ones haben, dann kanalisieren Sie das Ganze und Sie wissen es auch selber, ganz viel von dem Kram, den Sie gefragt werden, wozu Sie irgendwie eine Meinung haben sollen, der hätte sich in 2 Tagen von selbst erledigt. So, wenn Sie also einen One-on-One-Termin haben, dann wissen die Mitarbeiter das, dann pendeln die sich darauf ein, dann schreiben die all diese Sachen auf, die sie mit Ihnen sowieso mal besprechen wollen und nehmen das in diesen Termin mit rein. So, plus dazu, Sie sparen sich diesen ganzen Kontrollbimmelim, den sie eventuell etabliert haben. Das heißt also, diese halbe Stunde pro Woche, ich schließe mich da Mark und Michael an, das ist das beste Zeitinvestment, was ich je getätigt habe. Und alle Leute, mit denen ich das bisher eingeführt habe, die sagen exakt das Gleiche. So, wer seinen Job ernst nimmt, der macht One-on-Ones, der hat ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Mitarbeitern. Anders geht es nicht. So, jetzt könnte man natürlich sagen, einmal die Woche ist ganz schön viel. Nein, weil ich hatte vorhin so ein bisschen dargelegt, wie ich glaube, wie Vertrauen aufgebaut wird. Über eine Interaktion über die Zeit, über eine konstante, regelmäßige Interaktion über die Zeit. Die Leute arbeiten 40 Stunden bei Ihnen und eine halbe Stunde davon können Sie mit Ihnen sprechen. Also haben Sie Zugang zu Ihnen, unabhängig von all diesen anderen Themen. Ist das echt zu viel? Ich glaube das nicht. Und wir dürfen uns ja auch denen nicht irgendwie vormachen. Wir ruinieren unsere Beziehung mit unseren Mitarbeitern schon häufig genug noch. Wir haben 40 Stunden in der Woche oder 39,5 Stunden die Woche, wo wir denen Aufträge erteilen. Wo wir denen auch mal Aufträge erteilen, die richtig doof sind. Wo wir abends reinkommen und nochmal um irgendwas fertig machen bitten, weil wir gebeten worden sind, irgendwas bis morgen früh fertig zu machen. Wir haben Jobs zu verteilen, die vielleicht auch gerne mal nicht so toll sind, wie der Mitarbeiter, die manchmal gerne hätte. Ja, tut mir leid. Und ist so. Wir sind letzten Endes die Chefs. Wir geben mindestens die Aufträge raus. Ich sage bewusst nicht, dass wir Kommandos geben, aber wir geben die Aufträge raus. Und es kann sein, dass wir Aufträge rausgeben, wo die Mitarbeiter keinen Bock drauf haben. So, das ist nicht schlimm, das ist so, dafür ist es Beruf. Und Trotzdem zahlt das negativ auf unser Beziehungskonto ein. So, wir haben also jetzt die Chance, 39,5 Stunden die Woche negativ auf unser Konto einzuzahlen. Und jetzt ist, glaube ich, klar, warum ich möchte, dass wir eine halbe Stunde pro Woche mindestens uns nehmen, um positiv auf dieses Konto einzuzahlen. Und drehen Sie es, wie Sie wollen. Sie sind Chef, Sie zahlen negativ aufs Konto ein. Weiß ich, geht uns allen so, ist so. Wer sagt, das ist so nicht, So, halbe Stunde pro Woche. Aus Erfahrung, weil ich es gerade nicht so mache, empfehle ich den Dienstagvormittag oder den Mittwochvormittag. Ich mache es aktuell gerade am Donnerstag und das funktioniert nicht, weil ich keine Zeit zum Verschieben habe. Wenn mir am Donnerstag, wenn mir Mittwochnachmittag irgendwer für Donnerstag reingrätscht, mit einem Termin, wo ich sage, ja, da kann ich, I can't resist, da kann ich nicht zurücktreten, dann habe ich bloß noch anderthalb Tage, um diesen Termin zu verschieben. Das ist gerne mal, das wird gerne mal eng. Also meine Empfehlung, Dienstagvormittag, Mittwochvormittag, damit Sie so ein bisschen Manövrierzeit nach hinten raus haben. Was uns zum nächsten Punkt führt. One-on-ones werden eingeladen im Kalender. Also für die unter Ihnen, und ich würde sagen, das ist die Mehrheit, die mit Outlook arbeiten, das ist eine Kalendereinladung für den Mitarbeiter und für mich. Für mindestens die nächsten 12 Monate. Die Einladung an sich ist extrem wichtig, weil jetzt passieren mehrere Dinge. Nummer eins, first come, first serve. Wenn dieser Termin im Kalender steht, dann steht er im Kalender, dann ist er manifestiert, dann ist er da. Alles, was später kommt, sortiert sich üblicherweise, wenn so eine halbwegs brauchbare Meetingkultur bei Ihnen herrscht, sortiert sich um die bestehenden Termine herum. So, das heißt, Sie haben da quasi schon mal erstmal schon so den berühmten Stake in the Ground gehauen. So, das ist der Termin, den dürfen Sie sich auch überlegen, der drin steht, wenn der Mitarbeiter mal guckt, was er in 2 Monaten macht. Der hat den präsent. Mein Chef hat Zeit für mich. Der ist blockiert. Der hat in seinem Kalender, also das dreht ja auch andersrum, mein Chef hat in seinem Kalender für mich ein Jahr lang 52 mal eine halbe Stunde reserviert. Wow, wie cool ist das denn? Jetzt sind wir bei Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Da komme ich gleich nochmal drauf. Der weitere Vorteil von dem Termin, der im Kalender drin steht, ist, der ist sichtbar und wenn der dann überschrieben wird, weil es irgendwelche Termine gibt, die vielleicht doch noch ein bisschen wichtiger sind, also wenn der Chef was von Ihnen will, dann ist das eine gute Idee, vielleicht mal zu gucken, ob sie das One-on-One-Termin verschieben können. Nur, ich spreche von verschieben. One-on-Ones werden niemals abgesagt. Das ist gleich der nächste Punkt, auf den komme ich gleich. Die Termine im Kalender sind sichtbar und wenn da ein zweiter Kalendereintrag dazukommt, dann können Sie das nebeneinander sehen. Das ist was Visuelles. So, deswegen einmal eine halbe Stunde pro Woche und eingeladen mit einer Einladung weit im Voraus. Und die Profis unter Ihnen, die im Jahresraster arbeiten, so wie ich, die setzen sich im Oktober einen Termin, wo drauf steht, neue Termine fürs neue Jahr machen. Sonst stehen sie irgendwann im Januar da und wundern sich, ups, wo sind eigentlich meine ganzen One-on-One-Termine geblieben? War ich schon, ist doof. So, One-on-Ones sind die wichtigsten Termine, die Sie in Ihrem Kalender haben und den meine ich ernst. Ein One-on-One macht Vertrauen zu Ihren Mitarbeitern, macht Vertrauen zu Ihren Leuten. Was kann es wichtiger für eine Führungskraft geben, als Vertrauen zur eigenen Mannschaft zu haben? So, und lassen Sie niemals diese One-on-Ones in diesem Tagesgeschäft versickern. Das rächt sich auf jeden Fall, weil Tagesgeschäft muss um Führung rum organisiert werden. Und egal, wie viel Sie an Tagesgeschäft haben, sehen Sie zu, dass Sie die Zeit für die One-on-Ones blocken und haben und das eben nicht überschreiben lassen. Was gehen mag, ist, wenn Sie schlicht, also auch gerne auch mal physisch, wenn Sie auf Reisen sind, wenn Sie da, wenn der Termin schlicht nicht machbar ist, dass Sie den dann verschieben, aber One-on-Ones werden nicht abgesagt. Wenn Sie, machen Sie sich den im Mindset klar. Das ist das. Sie zahlen auf Ihr Konto ein. Und Sie wollen nicht der Chef sein, den die Mitarbeiter nicht sehen, den die Mitarbeiter nicht kennen und dem die Mitarbeiter dann auch irgendwann mal nicht mehr trauen. Sie wollen ja nicht überrascht werden von der Kündigung, Sie wollen überhaupt nicht überrascht werden und Sie wollen auch nicht überraschen, weil Überraschungen kosten richtig viel Zeit. Also eine halbe Stunde pro Woche mit jedem Mitarbeiter, fix eingeladen, Termin im Kalender und die Termine werden nicht verschoben. Ich glaube, das sind erstmal so das ist so die Baseline drumherum. Jetzt zum Aufbau. Also wie stellen wir uns ein One-on-One vor? Mark Horstmann und Michael Azuen sprechen von der 10-10-10-Regel. Die sagen, 10 Minuten für Mitarbeiter, 10 Minuten für Sie als Führungskraft und 10 Minuten beide zusammen über die Zukunft. Und wenn wir uns das überlegen, sie fangen quasi damit an, sie etablieren dieses Instrument der One-on-Ones, dann machen sie sich da keine Sorgen drum. Das kann auch gerne mal länger dauern. Ich habe in den ersten paar Monaten nach den One-on-Ones immer eine halbe Stunde Blocker reingepackt, damit ich für den Fall, dass die Mitarbeiter reden wollten, also mit mir reden wollten, kommunizieren wollten, dass ich dann das Gespräch nicht habe absagen müssen. Das One-on-One ist kein Selbstzweck, sondern das One-on-One ist ein Instrument dazu, eine Beziehung und ein Vertrauen zu den Mitarbeitern zu erzeugen. Das geht über Kommunikation, also werde ich einen Teufel tun und Kommunikation abwürgen, nur weil der Termin zu Ende ist. So, also zu Anfang planen Sie gerne ein bisschen mehr Zeit ein und spielen Sie offen, spielen Sie die Regel offen, dass Sie sagen, das ist eine halbe Stunde für uns beide zusammen, du fängst an, das. So, wenn es länger dauert, wie gesagt, kein Problem, das lassen Sie das ruhig 3 Monate, wenn es länger dauert, lassen Sie ruhig 3 Monate länger dauern, weil Sie dann eben in Beziehungsaufbau investieren. Das können Sie dann irgendwann einfangen, indem Sie dann halt mit dem Mitarbeiter offen spielen, hier, pass auf, wir sind jetzt 3 Monate unterwegs gewesen, das hat uns statt der geplanten 30 Minuten, weiß ich, 60 gebraucht. Lass uns mal versuchen, den nächsten Monat auf 50 zu gehen. Dann fangen Sie das Ganze langsam ein, weil auch den Mitarbeitern ist ja klar, dass sie beschäftigt sind und dass die gerade von Ihnen noch mehr Zeit fordern und auch bekommen, der ist wichtig, Wertschätzung spielt hier mit, als denn eingeplant war. Spielen Sie das offen und dann schwingt sich das langsam ein. Selbstverständlich passieren die One-on-Ones unter 4 Augen. Das ist klar, glaube ich. Sie machen die nicht im Großraumbüro in der Mitte, wo jeder zuhören kann. Und das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, sie machen das aber auch tunlichst, und das hängt jetzt so ein bisschen von der Kultur, die bei Ihnen herrscht, ab, nicht in Ihrem Büro mit zugemachter Tür. Das ist, das wird sehr gerne, sehr oft als bedrohlich wahrgenommen. Selbst wenn Sie das bei sich im Büro machen, lassen Sie einfach die Tür offen, damit jeder sehen kann, das ist das One-on-One mit dem und es ist alles ganz entspannt und es ist alles ganz gut. Dieses Tür zumachen, der Mitarbeiter geht zum Chef rein und der Chef macht die Tür zu, das fühlt sich nicht gut an. Und das One-on-One ist, wie gesagt, dazu da, um eine vertrauensvolle Basis aufzubauen. Das macht keinen Sinn. Sie können zum Mitarbeiter ins Büro kommen, also wenn der ein Büro hat oder ein Cubicle oder irgendwie sowas, dann können Sie zu dem hingeben, wenn da die Möglichkeit besteht. Und da würde ich, jetzt beuge ich mich so ein bisschen der Praxis. Wenn ich 10 Mitarbeiter habe und mit den 10 Mitarbeitern eine halbe Stunde Gespräch habe und dazu noch eine halbe Stunde Wegstrecke draufkommt, dann ist das einfach nicht mehr im Rahmen des Sinnvollen. Also an der Stelle weiche ich doch schon sehr ab von Marc und Maike, dass ich sage, ihr könnt die, macht die One-on-Ones, gerade bei größeren Teams, bei euch im Büro oder an einem festen Ort und lasst die Mitarbeiter zu euch kommen. Weil irgendwo müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen, irgendwo müssen wir mal mit der Zeit ein bisschen hinkommen. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, halbe Stunde Zeit. Wenn Sie sagen, Sie takten das, dass alle halbe Stunde ein neuer Mitarbeiter kommt, haben Sie denn ein Auge, Sie haben dann ein Auge auf die Zeit und das erzeugt so ein bisschen auch einen sozialen Druck quasi, weil der Nächste sieht dann, da Sie schon da sind und jetzt fangen Sie an, die Zeit vom nächsten Mitarbeiter zu klauen. Also die achten dann schon eher ein bisschen mehr darauf, dass Sie in der Zeit bleiben, weil Sie wissen, für Sie ist die Zeit wertvoll und Sie klauen dann Ihren anderen Kollegen eben die Zeit nicht. Das macht so eine Selbstdisziplin da rein. Tut so ein bisschen Selbstdisziplin da rein. So. Sie können One-on-Ones im Büros machen, entweder in Ihrem oder eben, wenn Sie wollen, im Büro vom Mitarbeiter. Sie können es auch in der Betriebskantine machen, wenn da Platz ist. Also unter 4 Augen ist es ja immer noch, wenn Sie quasi in der Mitte sitzen, in der großen Betriebskantine und alleine an einem Tisch sitzen und zum Mitarbeiter gebeugt sprechen. Das ist ja, One-on-Ones sind keine hochintimen Gespräche, da geht es um Sie selber. Da ist wichtig, dass das keiner unterbricht, dass da keiner reinquakt. Deswegen, also das funktioniert nicht, wenn Sie zu viert am Tisch sitzen. Das funktioniert aber sehr wohl, wenn Sie mit dem Mitarbeiter zusammen am Tisch sitzen. Vielleicht haben Sie irgendwie Diskussionsecken in Ihrer Firma, irgendwie sowas. So. Selbstverständlich sind keinerlei Telefone erlaubt, weder von Ihnen noch vom Mitarbeiter. Es wird nicht drauf geguckt, es wird auch nicht rangegangen, selbstverständlich. Es sind auch keine Laptops dabei. Und ich komme da in 2 Punkten gleich nochmal drauf. Sie machen sich Notizen von dem Ding, nur nicht im Laptop, weil egal, was Sie tun, also was Sie am Laptop wirklich tun, zum einen hat ein Laptop ein extrem hohes Ablenkungspotenzial, zum anderen wird gerne mal angenommen, ach, das ist langweilig, jetzt macht er seine E-Mails. keine elektronischen Gimmicks dabei. Also das Handy vielleicht auf dem Tisch, wenn da die Uhr drauf ist, das macht noch gehen. Nur es wird nicht telefoniert, es wird nicht gesimst, es wird all diese Sachen werden nicht gemacht. Das ist die Zeit, die Sie in den Mitarbeiter investieren, nicht in den Kram, der sonst noch so rumfliegt. Bevor ich nochmal aufs Mitschreiben eingehe, hier noch ein guter Tipp für den Anfang. Nehmen Sie immer den gleichen Startsatz. Was meine ich damit? One-on-ones sind die Zeit für die Mitarbeiter. One-on-ones sind nicht Ihre Zeit. One-on-ones ist die Zeit, wo der Mitarbeiter Zeit mit Ihnen hat, nicht andersrum. Sie sind Führungskraft, Sie haben einen goldenen Stern auf der Schulter. Sie haben mit dem Mitarbeiter jede Zeit, die Sie haben wollen, weil es ist der Mitarbeiter. Sie können sofort jeden Tag zu Ihrem Mitarbeiter gehen mit was immer Sie haben und sagen, kann ich kurz stören, wir können mal das und das besprechen. Und das können Sie üblicherweise nicht mit Ihrem Chef. Sie können nicht jederzeit zu Ihrem Chef reinstürmen und sagen, können wir das mal eben besprechen. Kommunikation von oben nach unten funktioniert viel, viel, viel einfacher als Kommunikation von unten nach oben. Heißt, das ist die Zeit, die die Mitarbeiter mit Ihnen haben. So, jetzt zurück, Startsatz. Die ersten 10 Minuten gehören dem Mitarbeiter. Die ersten 10 Minuten leiten Sie ein, weil das ist dann dennoch Ihr Meeting, mit einem unverfänglichen Startsatz. Und zwar, ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich damit meine. Unverfänglicher Startsatz ist, wie stehen die Dinge? So mache ich das im Deutschen. Ein unverfänglicher Startsatz ist nicht, wie war das Wochenende, wenn Sie das an einem Montag machen. Ein unverfänglicher Startsatz ist nicht, wie steht dieses Projekt. Sie wollen die ersten 10 Minuten vom Mitarbeiter hören. Sie wollen wissen, was den Mitarbeiter beschäftigt. Wenn Sie da sitzen mit Ihren Sternen auf der Schulter und als Intro fragen, wie geht's diesem und jenem Projekt, haben Sie das Meeting gehijackt. Dann ist das auf einmal ruckartig ein Projekte-Status-Meeting geworden. Für manche mag das Triebverzicht sein. Stellen Sie eine Frage, die ausschließlich das Gespräch eröffnet, die aber in keiner Weise das Gespräch vorgibt. Wie war das Wochenende? Vielleicht wollte der Mitarbeiter das überhaupt nicht mit Ihnen teilen. Vielleicht sind Sie noch nicht an dem Punkt, dass der Mitarbeiter das überhaupt mit Ihnen teilen, kann quasi. Vielleicht hatte der gerade ganz andere Dinge. Oh Mist, jetzt kommt der Chef und will was über das Wochenende wissen. Komm, lass mich schnell das Wochenende-Ding abhaken, dann habe ich seine Frage beantwortet. Ich möchte eigentlich, die Zeit ist vorbei. Das wollen Sie nicht. Sie wollen die Themen vom Mitarbeiter hören. Deswegen fangen Sie auf gar keinen Fall an, außer eben mit der Begrüßung. Wie stehen die Dinge? Wie geht's heute? Ganz unverfängliche Sachen, die nicht guiden, die nicht den Mitarbeitern in irgendeine Richtung steuern. Immer den gleichen Startsatz, den können Sie sich aufschreiben. Das macht zweierlei. Immer der gleiche Startsatz macht es für uns total einfach. Richtig hilfreich sind Rituale, weil wir uns über Rituale nicht mehr groß Gedanken machen müssen. Wenn Sie im One-on-One immer mit dem gleichen Startsatz anfangen, dann sind Sie, spielen Ihr Ritual durch. Ich weiß ja selber, wie es ist. Wir kommen ja nicht aus einer halbstündigen Entspannungsphase in dieses One-on-One, sondern wir kommen aus irgendwas in dieses One-on-One. Und wenn ich mich jetzt erst kompliziert vorbereiten muss, denn das kostet Zeit und das kostet Brainpower. Ich weiß, jetzt ist One-on-One-Zeit. Das heißt, ich habe eine Sache zu tun. Und die Sache ist, den Satz zu sagen, how are things going? Wie gehen die Dinge? Wie stehen die Dinge? Fertig. Danach ist bei mir Sendepause und dann kann ich 10 Minuten lang zuhören. Notizen machen, komme ich gleich noch drauf, und dieses One-on-One auf mich wirken lassen. Eine zweite Sache, die das Ganze macht, ist, wenn ich immer den gleichen Startsatz sage, dann erzeuge ich nenne es eine Laborbedingung. Das heißt, ich habe immer die gleichen Eingangsparameter, weil ich schreibe mir jetzt den Satz auf, der als Antwort kommt. Und ich meine den so. Wenn Sie immer den gleichen Startsatz sagen, dann können Sie hören, was an Antworten kommt, und da Sie sich's aufschreiben, können Sie sehen, wie sich die Antworten über die Zeit entwickeln. Und dann können Sie aufmerksam werden. Also Beispiel, Sie sprechen mit dem Mitarbeiter, Ihre Startfrage ist, wie stehen die Dinge? Und in der ersten Woche, wie stehen die Dinge? Oh ja, gut, dieses Projekt, bla bla bla. Zweite Woche, wie stehen die Dinge? Oh ja, gut, dieses Projekt, bla bla bla. Dritte Woche, wie stehen die Dinge? Oh ja, gut. Okay, vierte Woche, wie stehen die Dinge? Alles super. Fünfte Woche. Wie stehen die Dinge? Ja, Sie hören, das war jetzt sehr plakativ. Sie wollen wissen, wie es Ihren Mitarbeitern geht. Sie wollen wissen, was in denen vorgeht. Und wenn Sie immer mit der gleichen Startfrage fragen, anfangen, bringen sie zum einen eben dieses Ritual, qua Ritual, die auch in den Modus, jetzt ist 101, jetzt ist meine Gesprächszeit. Und sie haben, weil sie immer die gleiche Startfrage haben, immer die gleichen Ausgangsbedingungen, dadurch können sie sehr gut sehen und hören natürlich, wie sich die Antworten verändern, wenn sie sich verändern. Und jetzt sind wir beim Mitschreiben. Da sie nichts sagen, das ist nicht ihre Zeit, die ersten 10 Minuten sind die Zeit des Mitarbeiters. Eine offene Startfrage und dann lassen Sie den Mitarbeiter erzählen. Wenn der sich über das Wetter unterhalten möchte und über die Kantine und über irgendwas, das ist total egal, das ist seine Zeit. Sie hören zu. Und Sie schreiben mit. Ich habe Ihnen mit diesem Audio-File auch ein Excel-Template mitgeschickt, was ich nutze, um die One-on-Ones aufzuschreiben. Und keine Panik. Wenn Sie aufschreiben, die Mitarbeiter fühlen sich schon beobachtet, aber spielen Sie das offen. Schreiben Sie einfach, sagen Sie offen, was Sie da mitschreiben, also keine Geheimlichkeiten. Und Sie sind Chef, Sie dürfen das. Und wenn Sie 10 One-on-Ones pro Woche haben, nimmt Ihnen keiner krumm, wenn Sie die Stichworte aufschreiben und mitschreiben und das dann nächste Woche einfach wieder präsent haben. So, Sie schreiben das auf, Sie schreiben die Startphrase auf, also Ihre Introfrage, und Sie schreiben die Antwort des Mitarbeiters auf. Sie hören deutlich zu. Mein Tipp: Sie wollen den Mitarbeiter kennenlernen. Schreiben Sie sich die Topics auf, die der Mitarbeiter von sich preisgibt, die Sie noch nicht kannten. Und ich meine damit mindestens mal die Namen von Partner und Kind. Gerne alles, was noch so sonst so drumherum ist. Hobbys, Wohnsituation, Familiensituation, Freunde, was der für ein Auto fährt, all diese Sachen. Es geht mir hier um Interesse am Mitarbeiter, um ein wirklich vitales Interesse an den Mitarbeitern zu haben. Und der Mitarbeiter ist eben viel, viel, viel mehr als die Rolle, die er bei Ihnen im Unternehmen spielt. Das ist ein vollständiger Mensch. Und je mehr Sie von dem Mitarbeiter wissen, je dichter kommen Sie auch an den ran und je besser können Sie dann auch mit dem Mitarbeiter interagieren. So, ich mache so, dass ich alles quasi an neue Erkenntnisse, die ich dann aus dem Gespräch raushöre, mir auf mein One-on-One-Papier schreibe und das Ganze dann hinterher konsolidiert in meinen Outlook-Kontaktschreiber. Das heißt, in meinen Outlook-Kontakten stehen all die Informationen, die ich über meine Mitarbeiter habe. Das heißt, da habe ich einen Punkt, wo das alles zusammen ist. So, bevor es dann ins Gespräch geht und ich die Zeit habe oder so, kann ich in diesen Outlook-Kontakt nochmal reinschauen, nochmal einmal kurz durchscannen, die wichtigsten Namen nochmal kurz die wichtigsten Eckpunkte in Erinnerung holen. Und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, naja, das wissen Sie selber, dann haben Sie es irgendwann auch, dann wissen Sie es ja selber, dann haben Sie es drauf, dann haben Sie es raus. So, und wenn der Mitarbeiter, nehmen wir für mich völlig unpassendes Beispiel. Das Hobby vom Mitarbeiter ist Fußball. Ja, bitteschön. Wenn ich eine Beziehung zum Mitarbeiter aufbauen will, hindert mich nichts daran, dass ich mal über meinen Schatten springe und mich um Fußball kümmere. So, dann weiß ich halt, wie sein Verein letzte Woche gespielt hat. Das ist nicht opportunistisch, das ist schlicht und ergreifend, so baut man Vertrauen auf. Jetzt sind wir bei Business-Beziehung. Ich möchte, dass die Mitarbeiter eine Beziehung, dass ich eine Beziehung zu Mitarbeitern habe und die Mitarbeiter eine Beziehung zu mir haben. Das inkludiert Interesse am Mitarbeiter. So, und so ist der gemeint. Alles, was ich weiß, kann ich vorbereiten, dann kann ich mich viel, viel, viel besser auf den Mitarbeiter einlassen, auf den Mitarbeiter einschwingen. So, weiter, aufschreiben. Sie schreiben die Antwort auf, Sie schreiben diese persönlichen Informationen auf, die Sie aus dem Gespräch rauskriegen, um den Menschen viel, viel, viel besser kennenzulernen, um an den Menschen ranzukommen. Sie machen sich Stichpunkte zu den Themen, die der Mitarbeiter für die ersten 10 Minuten mitgebracht hat. Die Idee dahinter ist wieder ganz klar, rauszufinden oder auch aufzuschreiben, was den Mitarbeiter so umtreibt, was ihn bewegt. Für mich, gerade für mich, ist das Aufschreiben ein Prozess des Lernens. Das geht vielen Leuten so, dass alles das, was aufgeschrieben wird, wird einfach besser erinnert. Und an der Stelle sind wir dann an dem Punkt, dass wenn Sie über Wochen die Themen des Mitarbeiters aufgeschrieben haben, dann nehmen Sie sich gerne einmal im Monat Zeit, reviewen das Ganze, dann haben Sie ein viel besseres Bild vom Mitarbeiter. Was tut er gerade? Was beschäftigt ihn gerade? Was sind die Themen, die er immer wieder mitbringt? Und können da dann viel, viel, viel besser auf den Mitarbeiter eingehen. Die nächste Sektion des Aufschreibens ist natürlich das, was Sie vorbereitet haben. Das sind die Punkte, die Sie in Ihren 10 Minuten unterbringen wollen. Das sind selbstverständlich Sachen, die sonst kein Forum haben. Also machen Sie bitte, bitte, bitte aus den One-on-Ones keine blöden Projektstatus-Meetings oder irgendwelche Reporting-Meetings. Das ist nicht der Sinn der Übung. Nehmen Sie die One-on-Ones für die Themen, für die Sie sonst kein Forum haben. Wenn Sie zum Beispiel am Montag Ihr Team-Meeting haben und Sie geben Informationen von oben durch an die Mitarbeiter, die neuere Organisation, was auch immer, dann ist das One-on-One am Dienstag der perfekte Ort, um dazu verbliebene Fragen zu klären. die sie entweder am Montag noch nicht hatten oder die sich vielleicht nicht trauen, in der Runde zu stellen oder weil sie halt so persönlich sind, was auch immer es ist. Lieber Chef, was hat diese Änderung für mich für Auswirkungen? Solche Sachen können Sie dann im One-on-One ganz entspannt besprechen. Vielleicht haben Sie selber ein paar Themen, die Sie mitbringen, wo Sie sagen, ah, das muss ich mit dem Mitarbeiter mal besprechen, nur das möchte ich nicht in der großen Runde machen. All diese Sachen gehören ins One-on-One. Und die letzten 10 Minuten ist dann der Ausblick auf die gemeinsame Zukunft. Heißt also, was ist die Entwicklung, die der Mitarbeiter vor sich hat? Was ist das, was der Mitarbeiter erreichen möchte? Das werden Sie in den Jahresgesprächen hoffentlich besprechen. Und die One-on-Ones sind dann die Idee der One-on-Ones ist dann, dass man da diese Entwicklung, die man besprochen und gerne auch beschlossen hat, dass man da ein Auge drauf hält. Dass Sie ein Auge drauf halten, wie ist die Zielerreichung der Mitarbeiter, wenn Sie, und ich hoffe, Sie tun das, Jahresziele vereinbart haben. Wir sind bei Überraschungen. Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern über das Jahr konstant kommunizieren und auch über die Erreichung sowohl der eigenen gesetzten fachlichen Ziele als auch über die gesetzten und gewünschten eigenen Entwicklungsschritte informieren, dann kann es ja am Ende des Jahres keine große Überraschung mehr geben, wenn die Definition der Zielerreichung da ist. Oder wenn der Mitarbeiter einen Entwicklungspfad hatte, dann haben Sie da ein Auge drauf und einen Finger dran, wie dieser Entwicklungspfad durchlaufen wird. Das sind all diese Themen, die gehören in den Ausblick und auch da wieder, da schreiben Sie sich die Stichpunkte auf und da schreiben Sie sich auf, was ist das, was Sie für nächste Woche nochmal besprechen wollen. Sie können zum Beispiel Themen verabreden, das ist der Entwicklungsschritt für die nächste Woche, das und das und das und das und das. Und das schreiben Sie sich auf und dann haben Sie es dann die nächste Woche direkt gleich präsent. Eine wichtige Frage dabei ist auch von Ihnen als Führungskraft an den Mitarbeitern, wie kann ich dich unterstützen? Wenn Sie das zu Anfang machen, dann fallen die gerne mal aus allen Wolken, wie mein Chef will mich unterstützen, aber ist so. Und das sind dann die Punkte, wo die Mitarbeiter, wie soll ich sagen, die kommen dann ins drüber nachdenken, was ist das, was sie jetzt tatsächlich tun wollen und sollen, was ein bisschen hinterhältig ist, die haben danach keinen Ausweg mehr. Das heißt, die können danach nicht sagen, ja, ich hätte ja gerne, aber du wolltest ja nicht oder du konntest ja nicht. Dadurch machen sie, wenn die Mitarbeiter pfiffig sind, machen sie zu Mittätern. Und Sie als Führungskraft müssen sich hinterher nicht anhören, ja, ich konnte dies und das und jenes nicht, weil mir hat ja keiner geholfen. Wir sprechen ja darum, dass die Mitarbeiter quasi ihre Ziele erfüllen, also ihre im Sinne von die der Führungskraft erfüllen. Und da wollen wir ja letzten Endes keine Ausreden haben, sondern wir wollen die Ziele erreicht haben. So, lieber Mitarbeiter, was ist das, wo ich dich unterstützen kann? Wenn nichts kommt, super. Dadurch zwingen Sie die so ein bisschen ins drüber nachdenken. Und dadurch wissen die dann auch, okay, jetzt ist meine Zeit, jetzt kann ich meinen Chef einspannen. Richtig gutes Ding. Ich meine, mein Chef ist mein wichtigster Mitarbeiter. Ich hoffe, er hört das nicht. Nur das ist so, weil der hat richtig viel Power. Wenn ich hier Themen habe, wo ich überhaupt nicht weiterkomme, weil ich einfach nicht genügend Sterne auf der Schulter habe, ja, dann nehme ich die, bereite die so auf, dass mein Chef mir dabei helfen kann. Weil der hat einfach noch viel mehr Durchschlagskraft in der Organisation. So, super wichtiges Mittel. So, wenn Sie dann da was vereinbart haben, wo Sie dem Mitarbeiter helfen können, ja, dann schreiben Sie auch das auf und, der mag jetzt schwer von der Zunge gehen, Sie hören es gerade, berichten Sie dem Mitarbeiter in der nächsten Woche oder zu wann auch immer Sie die Lieferung zugesagt haben, wie die Lieferung steht. Weil es ist ja nichts schlimmer, als wenn Sie dem Mitarbeiter was zusagen und der Mitarbeiter nie wieder was von hört. Eventuell traut er sich nicht, Sie zu fragen. Wenn Sie sagen, wie kann ich dir helfen, der Mitarbeiter sagt, ah, es wäre gut, wenn das und das und das gemacht werden könnte, da brauche ich die und die Entscheidung. Und jetzt weiß der auch, Sie sind immerhin noch der Chef. Der wird jetzt nicht kommen und sagen, ah, Chef, du hast vorgestern zugesagt, wie stehst du denn da? Das wird er nicht machen. Sondern das ist jetzt Ihre Aufgabe, dass Sie klar ein Lieferdatum vereinbaren, das mit aufschreiben und dann eben zum Lieferdatum reporten an den Mitarbeiter, hier lieber Mitarbeiter, das und das und das habe ich dir zugesagt, so ist die Erreichung davon, so stehen wir dabei. Selbstverständlich darf der Mitarbeiter auch aufschreiben, wenn er mag. Das ist jetzt nicht eine einmalige, das ist nicht eine Einrichtungsgeschichte. Und wenn Sie färben ab, wenn Sie da sitzen und Sie haben Ihr File Effects auf und Sie haben die One-on-One-Notizen dabei und Sie machen jedes Mal Notizen, dann werden die Mitarbeiter irgendwann auch mit Papier aufrocken. Dann werden die auch ihre Aufgaben mitschreiben. Weil nichts ist schlimmer, als wenn der Chef aufschreibt und der Chef hinterher liefert und der Mitarbeiter eine Lieferung vergessen hat. Das machen die alle nur einmal. Danach sind die mit einem Blatt Papier dabei, weil da hat ja keiner Bock drauf, vor dem Chef doof dazustehen. Das heißt also, die kommen dann auch mit Papier, schreiben sich ihre Aufgaben auf und liefern ihre Aufgaben ab. Sie sehen, wo ich hin will. Das Ganze wird richtig wertvoll. Das ist ein super, super wichtiges Tool, sowohl für die Beziehung, für das Vertrauen, als auch für die Aufgaben, die dann da verteilt werden. So, das war das Thema der One-on-Ones. Wir haben darüber gesprochen, warum ich glaube, warum Vertrauen uns weiterführt als Kontrolle. Wir haben die One-on-Ones als solche, als Mittel, als Werkzeug identifiziert, wie wir es schaffen, Vertrauen aufzubauen, eine Business-Beziehung zu unseren Mitarbeitern aufzubauen. Und dann bin ich mit ihnen durch die, sagen wir mal, Grundlagen der One-on-Ones gegangen. Einmal pro Woche eingeladen, niemals verschoben und nicht verpasst. Wir sind durch den Aufbau gegangen, 10 Minuten Mitarbeiter. 10 Minuten Mitarbeiter, nicht Sie. 10 Minuten dann Sie und dann 10 Minuten gemeinsam über die Zukunft. Dieses Mittel der One-on-Ones ist der Termin der Mitarbeiter. Das ist nicht Ihr Termin. Sie stellen Ihre Zeit zur Verfügung und es ist die Zeit des Mitarbeiters. Das ist für Führungskräfte die Zeit zum Zuhören. Sie machen das Ganze unter vier Augen in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Wie gesagt, nicht in einer bedrohlichen Atmosphäre. Sie nehmen immer den gleichen Startsatz. Sie legen sich einen Startsatz zurecht, der nicht leitet. Sie hören dem Mitarbeiter zu, sie schreiben mit, was da passiert in dem One-on-One, damit sie dann hinterher so ein bisschen die Historie haben und sie bieten ihre eigene Hilfe an. Und das ist so einfach, wie es klingt, ist das eines der wichtigsten Werkzeuge, weil sie eben dadurch die Grundlage zu ihren Mitarbeitern schaffen. Die Grundlage ist Vertrauen und das schaffen sie mit One-on-Ones. Ich glaube, das war eine ganz gute Zusammenfassung von One-on-Ones, sowohl vom Tool als auch vom Hintergrund. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zeit mit Ihren Leuten. Haben Sie viel Spaß. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.